Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Mit großen Schritten nähern wir uns dem November. Der Herbst kommt, Winter is coming, auch noch so dazu. Was im November häufiger auffällt, was schon lange kein Trend mehr ist, schon eigentlich längst überholt ist, ist der Movember, der Men's Health November. Früher war es so, dass man sich im November dann ein Schnurrbart hat wachsen lassen, um darauf aufmerksam zu machen, dass Männergesundheit, Men's Health auch ein wichtiges Thema ist. Das war mal vor ein paar Jahren modern. Dennis, ich sehe dich gerade, du hast keinen besonders großen Schnotto am Start. Ist es bei dir auch so, dass du dir mittlerweile im November eher den abrasierst, und weil du nicht mit dem Strom schwimmen willst?
Ich habe ganz kurz drüber nachgedacht, weil ich war jetzt eine Woche lang im Urlaub und habe A, meinen Bartrasierer vergessen, und B, mag ich es auch ganz gerne im Urlaub, mich einfach nicht zu rasieren und einfach wie so ein Zottelbär durch die Gegend zu laufen. Jetzt bin ich wieder in Lohn und Brot, habe mein Bart wieder getrimmt. Und als ich getrimmt habe, habe ich erst alles andere kurz getrimmt. Und dann hatte ich noch den Schnubbi stehen und dachte, aha, so würdest du also aussehen.
Wer ist der junge Mann?
Ich habe nur, also noch nie nur einen Schnurrbart getragen. Und mal gucken, ob ich mir noch einen ranzüchte. Ich habe ja so ein bisschen 3-Tage-Bart und da ist ein Schnurrbart mit integriert. Vielleicht werde ich es nochmal anders integrieren. Aber ja, in diesem Sinne auch moin und hallo von mir, Dennis Jakobs hier aus Hamburg. Klaas hat euch in die Folge reingebracht, Klaas Stechmann aus Stade südlich der Elbe. Klaas, ich war ein bisschen chillen in Dänemark. Hast du die Fahne der Osteopathie hochgehalten?
Auf jeden Fall, das tue ich immer. Wenn ich im Urlaub bin, dann insbesondere auch, aber auch wenn ich arbeite. Ich bin so ein bisschen unterwegs gewesen. Momentan habe ich einen neuen Lehrauftrag an einer Physioschule, so ein bisschen Einführung in die Osteopathie zu geben. Ich hatte da so eine ganz witzige Anekdote, weil ich da im weiteren Umfeld jemanden mal behandelt hatte. Und bei der Behandlung hatte ich die gefragt, und irgendwie so, haben sie bestimmte Erwartungen? Ja, ich war schon mal bei der Osteopathie, aber das war irgendwie nichts für mich. So, okay, ja, warum, erzählen Sie mal so, was war da vielleicht nicht so gut dran und was erwarten Sie sich mehr und so? Es fing ganz komisch an, ich musste mich hinstellen, und dann hat der die Hand auf meinen Kopf gelegt und ganz lange irgendwie so gewartet. Ich dachte so, okay.
Ganz lange gewartet, das ist falsch.
Das ist falsch. Listening geht richtig und es geht auch falsch. Und ja, das mache ich ja durchaus auch. Ich bin ja nicht von dem völlig abgeneigt, von dem globalen Listening. Aber das hat mir nochmal so bewusst gemacht, dass das bei einigen Menschen schon vollkommen ausreicht, dass sie sofort raus sind. So, egal, ob das der Rest der Behandlung richtig geil war oder so vielleicht. Das kann schon so das Zünglein an der Waage sein, dass manche Menschen da raus sind. Und dann hatte ich mich halt nämlich in dem Kontext noch mit jemandem aus dessen Bekanntenkreis unterhalten. Der hätte dann auch gesagt, ja, das ist einfach, also, es ist schon schwierig, wenn die Osteopathen nicht aus der Physio vorher kommen, wenn die nicht so diese, sage ich mal, schulmedizinische Schule durchlaufen, dieses Handwerk durchlaufen. Okay, da kann man durchaus auch getrennter Meinung sein, oder unterschiedlicher Meinung sein. Es gibt auch einige, die sagen, ja, die Physios, die versauen die Osteopathie, weil sie halt irgendwie nur auf dieser strukturellen Ebene denken und nicht in der Lage sind, halt irgendwie mal ganzheitlich oder was auch immer zu denken, ja. Also, aber interessant, aber das, ja, energetisch, wie auch immer, spirituell, Body, Mind, Spirit, Motion, Mind, Matter, gibt es verschiedene Begriffe für.
PRM, ja.
Genau, ne? Alles meine ich ja, ist ja mein voller Ernst, wenn ich sage, dass ich das alles irgendwie auch gut und interessant finde und es dafür auch einen Platz geben muss. Dennoch wenn wir uns in unserer Osteopathenblase bewegen, müssen wir auch verstehen, dass wir auch Menschen behandeln von außerhalb. Mhm. Und dass es da halt auch einfach einen großen Teil der Bevölkerung gibt, die da schnell aussteigen. So.
Ja, ich hatte es heute noch mit einer Kollegin vom Fach, die sich von mir hat behandeln lassen und auch so ein bisschen eher in die Handwerkerrichtung geht, wie ich oder wie wir beide. Und wir haben nochmal so ein bisschen reflektiert, was es denn nicht alles für Ansätze und Ideen und Behandlungsformen gibt und wie man sich einem menschlichen Körper nähern kann und dass man als Therapeut einfach damit am besten fährt, wo man sich selber wohlfühlt. Und das merken die Menschen dann auch. Und entweder ist es dann der Weg, den man gemeinsam geht, oder man geht halt getrennte Wege. Und es gibt auch so ein buntes und breites Volk an Patientenmaterial auf diesem Planeten, dass für alle Nischen und Ecken halt auch irgendwie ein Deckel auf den Pott passt. Und du kannst jetzt überlegen, in welcher Pott du sein möchtest und für welche Deckel du attraktiv sein willst. Und ja, das ist natürlich so ein bisschen der Malus in unserem Podcast, dem Knochenjob, der ja schon so einen martialischen Namen hat. Wir sind ja doch eher die Zunft Handwerk und es ist ja schon das eine oder andere Mal an uns rangetragen worden, dass wir uns doch auch gerne mal etwas spiritueller oder energetischer oder weicher äußern dürften oder uns diesem Feld ein bisschen nähern.
Ja, ich bin auch voll da im Flow drin. Das ist auch schon, geht doch schon
klar,
so weit,
dass
du
mit
mir schon
langsam,
bald nicht mehr aufdrehen willst.
Geht schon so langsam in die Richtung.
Bin schon längst drüber weg.
Ja, vielleicht kommt da noch was. Wir entwickeln uns ja auch immer weiter. Das ist ja auch ein Prozess, den wir hier beschreiben. Und viele kommen aus dem gleichen Startlager wie wir und entwickeln sich dann vielleicht auch weiter und machen ihre Erfahrungen. Und ich habe jetzt neulich noch eine Hörerzuschrift auch bekommen, die da sagte, fühle ich komplett, dass ihr bei den schlechtesten Techniken den V-Spread so auseinandergenommen habt. Aber ich habe jetzt neulich bei einem Patienten, wo alles andere nicht geholfen hat, einen V-Spread gemacht und das war der Game-Changer für diese Tour.
So sieht's aus.
Alright. Dann, da bin ich dann wieder beim Team, wer halt hat recht so. Also, ich kann es nicht beschreiben, was da passiert, aber wenn es der Schlüssel war, dann lucky you. Gut, dass wir einen bunten Strauß an Pfeil und Bogen in unserem Köcher haben.
Ja, ganz genau. Für jeden was dabei. Und wer weiß, wie viele Leute auch von mir zurückgeschreckt sind oder so, die halt irgendwie dann sich jemand anders gesucht haben, so ungefähr, ne? Dass die dann doch wirklich was anderes gesucht haben, was ganzheitlicheres, was vielleicht spirituelleres oder so. Das meine vielleicht eher nüchternere Herangehensweise, die ich häufig habe, die überhaupt nicht abgeholt hat. So, das wissen wir ja auch nicht, ne? Das ist ja, man kriegt ja manchmal Feedback, manchmal kriegt man ja auch kein Feedback. Die Leute gehen woanders hin und so, sind irgendwo anders glücklicher. Ich habe das ja auch in meiner Praxis, dass ich ja mehrere Leute mit dabei habe und ich muss sagen, ich bin, also habe mich über die Jahre auch vom Ego frei gemacht. Ich bin da eigentlich glücklich, wenn die woanders glücklich werden, sage ich mal. Ne? Also ich kenne das auch noch so ein bisschen, früher hatte ich das ein bisschen. Man möchte derjenige sein, der den diejenige wieder gerade gebogen hat, ne? Der so den Behandlungserfolg gebracht hat, man ist der Geilste, die Geilste und so, ne? Aber so mittlerweile habe ich mich davon so ein bisschen befreit, dass ich irgendwie denke, wenn das mein Kollege besser gemacht hat, so what, ne? Dann ist er halt vielleicht der Geilere oder sie ist die Geilere, weil sie da einfach einen besseren Zugang hatte und da feinfühliger ist oder so. Ja,
also ich finde es dann immer eher interessant und mich interessiert dann, was denn jetzt wirklich der Schlüssel war. Und ich bin immer ganz aufgeschlossen dafür und bitte dann auch, wenn ich die Leute wegschicke oder wenn die woanders mal waren und mir sagten, boah, ich war jetzt woanders und da wurde mir geholfen, dann will ich auch hören, was war denn jetzt die Lösung für das Problem?
Ja.
Und das bereichert mich ja als Therapeut dann auch absolut, weil ich eine Idee bekomme, wie es halt auch gehen könnte vom Weg her. Jetzt wollte ich eigentlich noch auf...
Du wolltest wieder Baral zitieren, dass man seine Erfolge nicht zu hoch loben sollte. Und sich nicht zu sehr runterziehen.
Ach genau, ich habe ähnliche Stadien da durchgemacht wie du. Also früher war ich zu Tode gekränkt, gerade als Physio noch, wenn ich so wenn der Patient dann kam zum dritten, vierten Mal und sagte, es hat sich gar nichts getan, dann dachte ich immer so, boah, ich bin der schlechteste Therapeut aller Zeiten. Dann wurde das so langsam ein bisschen besser und dann ging es so in Richtung Selbstständigkeit und da kämpft man dann ja innerlich so ein bisschen um jeden Patienten, weil man natürlich irgendwie das Gefühl hat, okay, wenn ich dem jetzt helfe, dann kommt der wieder oder schickt noch zwei weitere. Und wenn ich dem jetzt nicht helfe, ist mir diese Chance durch die Lappen gegangen und ich habe eh nur 5 Leute die Woche oder nur 2 oder nur, das ist der Einzige, der sich in den letzten 14 Tagen gemeldet hat und der hat ein Problem, was ich nicht lösen kann, dann nagt das natürlich auch. Wir beide sind jetzt aber auch schon so lange an Bord, dass wir das Glück haben, so nachgefragt zu sein, dass wenn wir einem nicht helfen können, steht zum Glück der Nächste bereits auf der Türschwelle und wir haben eine neue Chance. Und ich glaube, das macht auch so ein bisschen Ruhe, weil man das Gefühl hat, okay, ich gebe mein Bestes, aber es hängt jetzt nichts Fundamentales mehr davon ab und ich habe schon bereits in der Vergangenheit Erfolge gefeiert und ich werde in der Zukunft auch Erfolge haben, aber genauso werde ich auch nicht alle und jeden retten können. Das ist immer wieder das gleiche Spiel. So. Und da wird man, glaube ich, von Jahr zu Jahr ein bisschen ruhiger und muss einfach am Ball bleiben. Und immer regelmäßig Knochenjob-Podcast hören, um einfach auf dem neuesten Stand der Dinge zu bleiben.
Die Fortbildung für euch da draußen, die umsonst ist für euch. Nummer 1 Bezugsquelle für Informationen.
Umsonst
gerade für die jüngeren Semester.
Kostenfrei, sagen wir es mal so. Absolut bereichernd ist sie, nicht umsonst.
Ja, richtig, genau. Wo wir bei dem Thema sind, wir haben auch die Möglichkeit, dass ihr uns Spenden zukommen lasst.
Genau.
Über die sogenannte Coffee-Homepage, über PayPal läuft das. In der Folgenbeschreibung findet ihr auf jeden Fall einen Link dazu, falls das für euch interessant sein sollte und ihr uns was zurückgeben wollt.
Yes.
Thema Men's Health. Ich hatte es schon angeteasert. An mich wurde herangetragen, dass das Thema männliches Becken nicht so präsent ist. Und jetzt zuletzt hatten wir es ja mehrfach. Ne? Wir hatten so auf unserer Podcast-Plattform ein Interview nochmal gebracht, wo ich der Interviewte war, wo es halt mehr oder weniger um das Thema des Mannes als Patient geht. Das hatten wir in der letzten Folge ja auch nochmal diskutiert und ein bisschen breit getreten. Und speziell ging es um so Genitalschmerz und wir wollten uns nochmal so insgesamt so ein paar Sachen anschauen, was es da noch zu sagen gibt. Ja, was vor allem vielleicht noch nicht gesagt wurde und was immer noch so ein bisschen unter dem Radar entlang läuft, gerade wenn man es vergleicht mit dem weiblichen Becken, wo es halt einfach schon sehr vieles zu gibt, spezialisierte Medizin, spezialisierte Osteopathie und diverses, einfach ein bisschen offeneres Thema auch ist, während das bei Männern einerseits zwar mit Humor behandelt wird, so, da sind Männer ja nicht zurückhaltend, darüber so humormäßig zu sprechen, aber halt, wenn es ernst wird und wenn es halt reingeht, dann ist das ja doch noch ein bisschen verstockteres Thema.
Der Humor wird vorgeschoben, um die Unsicherheit zu kaschieren. Das ist ja häufig das
So wollte ich es ausdrücken, ganz genau.
Ich habe in Vorbereitung auf das männliche Becken mal die 3 viszeralen Osteopathiebücher in unserer Praxis hervorgekramt und mal so ein bisschen drin rumgeblättert. Und es gab tatsächlich bei 2 von 3 Büchern noch nicht mal hinten im Literaturverzeichnis das Wort Prostata zu finden. Ja, und dann war ich bei den weiblichen gynäkologischen Organen und habe da noch mal ein bisschen quer gelesen und da wurde dann hinten wirklich wie so ein kleiner Wurmfortsatz noch so ein Dreizeiler für Männer dran geschoben, dass das gleiche in abgewandelter Form auch ungefähr für die Männer gilt, so, und das war dann der Teil der männlichen Beckenosteopathie, der da abgehandelt wurde. Das,
da sind wir wieder bei der Benachteiligung.
Ja, wir werden strukturell in der Osteopathie benachteiligt.
Klein gehalten.
Ja, da muss man immer vorsichtig sein, sowas rauszuhauen, aber die Leute kennen uns mittlerweile.
Ja, genau, ist jetzt auch wirklich egal.
Ja. Es ist interessant. Ich muss aber fairerweise sagen, so ganz habe ich diese Kapitel auch kaum vermisst, weil ich in meiner täglichen Arbeit kaum mit Urogenitalpatienten männlicher Version in meiner Praxis zu tun habe. Also ich habe de facto noch nie, kann ich retrospektiv sagen, einen Patienten gehabt, der zu mir gekommen ist und gesagt hat, ich habe ein Problem rund um die Prostata und ich würde dieses Problem gerne osteopathisch behandeln lassen. Mhm. Ich hatte auch noch keinen Menschen mit Hodenschmerzen, also vielleicht als Begleitsymptomatik, dass Schmerzen mal in den Hoden ziehen oder dergleichen, aber ich hatte auch noch nie einen Mann mit Erektionsbeschwerden oder mit Blasenschwäche, Inkontinenz bei mir. Mhm. Früher als Physiotherapeut, so mit Verordnung für Beckenbodengymnastik und sowas, war das was anderes oder im Krankenhaus so in der Erstmobilisation oder dergleichen, aber dass die Männer jetzt gezielt losgehen und sagen, damit wackel ich mal zum Osteopathen. Mhm. Kommt mir kaum unter. Wie sieht das bei dir aus?
Ja, in der letzten Folge hatten wir ja schon darüber gesprochen, dass das grundsätzlich auch bei mir eher ein selteneres Krankheitsbild ist. Ich habe jetzt ja auch nicht diese Spezialisierung da drauf. Als wir da letztes Mal drüber gesprochen hatten, habe ich nochmal nachgedacht und dann sind mir doch noch ein paar Fälle eingefallen, mhm, die dann doch explizit deswegen kamen. Ein Fall, an den ich mich recht gut erinnere, ist jemand, der fälschlicherweise auf Prostatitis diagnostiziert wurde, also auf eine akute Entzündung der Prostata, weil er halt Probleme, er hatte Schmerzen dort unten im Dammbereich, hatte ein bisschen Probleme beim Wasserlassen und auch beim Stuhlgang, dass das irgendwie schmerzhaft war und halt auch nicht so richtig im Fluss war alles. Und ja, Prostatitis wurde irgendwie untersucht, nicht so richtig entzündet, ja, hier nimm mal ein paar Antibiotika und so. Irgendwie hat das auf eine Art und Weise geholfen, es ging irgendwie besser, aber wir wissen ja auch, Antibiotika haben ja auch so ein bisschen unspezifische Wirkmechanismen, dass die auch manchmal bei Schmerzen auch halt helfen, selbst wenn die jetzt nicht bakterieller Natur sind. Und der kam dann halt mit dem Problem irgendwie. Ich weiß es nicht mehr genau, wie das halt kam, aber er kam auf jeden Fall mit dem Problem. Und schlussendlich habe ich halt sein Becken insgesamt behandelt und ich habe halt auch wirklich den Beckenboden behandelt. Also von außerhalb, aber sehr viel um den Schließmuskel herum gearbeitet, mhm, und dann den Beckenbodenbereich, um den Dammbereich und so. Mhm. Und das war schon sehr erleichternd für ihn, weil er sich leichter erleichtern konnte hinterher.
Ah ja, okay. So, nachhaltig hatte, auch oder temporär? Nur weißt du das zufällig?
Das war damals so eine Geschichte, auf jeden Fall nachhaltig, mittelfristig nachhaltig. Ich habe ihn dann nicht mehr gesehen, weil ein, mhm, Kollege ihn weiter behandelt hatte. Mhm. Es war erstmal kurzfristig und dann halt, musste natürlich ein paar Mal gemacht werden und dann ist es auf jeden Fall insgesamt bergauf gegangen.
Okay.
Ja, war halt aber dann offensichtlich, dass es halt nicht eine einfache Prostatitis war und da sind wir halt eben auch so bei diesem Thema. Da fehlt es so etwas, ja, weil das halt eben auch noch so eine Grauzone in der Medizin halt insgesamt ist. Also ich tausche mich auch häufiger mit einem Urologen aus und dann stelle ich ihm halt so genau diese Fragen. Ja, was macht ihr denn, wenn es da halt irgendwie, man hat Hodenschmerz, aber man findet nichts von den bösen Sachen oder man hat halt irgendwie Miktionsprobleme, also Probleme beim Pinkeln und da ist Prostata ist nicht zu groß, da ist kein Krebs, da ist dies nicht, da ist das nicht. Dann ist es halt so, das ist nicht deren Fachgebiet so und dann wird halt mit den Schultern gezuckt beziehungsweise manchmal halt dann irgendwie verwiesen, ja, gehen wir zum Orthopäden oder vielleicht, also dass ein Physiorezept verordnet wird, das kommt da glaube ich ziemlich selten vor. Mhm. Im höchsten Falle halt irgendwie, wenn Inkontinenzprobleme da sind nach einer Prostata-Operation. Mhm. Das kann durchaus vorkommen, aber dass dann jemand mal guckt so und unseren Job macht, funktionell zu gucken, was ist da los, welche Strukturen sind schmerzhaft, ist alles im Gleichgewicht, gibt es eine Beeinflussung von weiter oben, weiter unten, das passiert da halt normalerweise nicht. Und die müssen halt eben auf Umwege zu uns kommen, durch Empfehlungen, durch wie auch immer halt irgendwie, ne? Wenn es, mhm, jemanden gibt, der damit dann ein Problem hat. Aber
die Ehefrau, die schon bei uns in Behandlung ist, die sagt, jetzt gehst du da aber mal hin.
Jetzt gehst du da einfach mal hin. Heinz-Jürgen. Genau. Ja. Genau. Jetzt lässt du dich mal von dem Klasi behandeln und dem, ja, Dennis und so. Und dann läuft es wieder rund so. Ja. Und es ist so ein bisschen, ist mir gerade die Idee gekommen, ja, vielleicht, es ist ein schlechter Vergleich, aber das, was typischerweise für Frauen vielleicht so Fibromyalgie ist, also auch so ein schwammiges Syndrom, wo es halt irgendwie auch andere Bezeichnungen für gab oder wo halt irgendwie lange, lange rumdiagnostiziert wird, so könnte vielleicht auch dieses chronische Beckenschmerzsyndrom, also Chronic Pelvic Pain Syndrom, mhm, was halt eben so zeigt, so ich habe Schmerzen im, vor allen Dingen, ja, um den Dammbereich herum, also jetzt nicht irgendwie ISG, sondern halt irgendwie so Steißbein, Dammbereich, tief, mhm, im Becken, in der Leiste, mhm, beim Wasserlassen und so weiter. Mhm. Da gibt es halt auch keine so richtige Diagnose und das Krankheitsbild ist auch völlig unterrepräsentiert.
Ja.
Ja.
Bin ich ganz bei dir. Ich habe nochmal in der Recherche auf die Folge gesehen, dass es immer noch ein hohes Tabuthema ist, für Männer überhaupt über Schmerzen oder Probleme in dieser Region zu sprechen. Es sei denn, es ist operativ bedingt, weil da hat ja jetzt jemand dran rumgeschnitten und jetzt geht das nicht mehr. Das ist ja, da muss mir jetzt jemand helfen. Oder man hat eine Verletzung. Also man ist irgendwie auf Steißbein gefallen oder hat ein Trauma gehabt oder irgendein äußerer Impact, der jetzt dafür herhalten kann oder darf oder muss, dass ich jetzt ein Leidender habe. Aber wenn sich irgendwas innerlich so langsam entwickelt und irgendwas immer schlechter wird, die Potenz oder die, die Kontinenz oder wie auch immer, dann ist das schon sehr viel schambehafteter, weil ich spekuliere nur, aber weil es dann wahrscheinlich so ein bisschen ans Ego der Männer geht und sie das Gefühl haben, ich werde schwächer, ich bin nicht mehr der Mann, der ich mal war. Und
Ein Schlappschwanz.
Und das zieht die Barriere, damit irgendwie aktiv loszugehen, scheinbar doch sehr hoch. Und von daher nochmal an alle Hörerinnen und Hörer gesagt, vielleicht braucht der ein oder andere Mann da nochmal so eine kleine Brücke, um über dieses Thema etwas leichter zu sprechen. Da gibt es ja so Kandidaten, mit denen kann man dann sich so ganz sachlich und fachlich so austauschen, wie sieht's damit aus und wie sieht's hiermit aus, und die sagen dann ja, nein, ja, ja, nein. Und da gibt es andere, da fühlt man sich dann so langsam ran und horcht mal so rein, wie sich denn alles so entwickelt im Laufe des Lebens. Und manchmal merkt man, die wollen vom Gespräch her vielleicht so in eine Richtung gehen und dann macht man da die Tür ein bisschen auf. Also Männer sind auch sensibel und hochsensibel, was ihre Kronjuwelen angehen und
im großen Stil, ja, auf jeden Fall. Und das ist auch, deswegen falle ich da auch ungern mit der Tür ins Haus bei der Anamnese, dass ich halt danach frage, ob es da in dem Bereich Symptome gibt, so, ne? Weil, ja, kann sein, dass derjenige dann auch schon schnell abschaltet, so, ne? Oder sagt, okay, das ist, nee, da will ich jetzt nicht drüber reden. Aber vielleicht ist das ein Thema, wenn man irgendwie so Vertrauen gefasst hat, so. Kann ich vollkommen verstehen. Würde mir vermutlich jetzt auch nicht anders gehen. Es sei denn, ich gehe halt explizit mit so einem Problem zum Arzt, zum Osteopathen, wie auch immer.
Ja, da gibt's dann halt so Situationen in so einer Anamnese, wenn, sagen wir mal, unterer Rückenschmerz, sehr verbreitetes Thema, und du als Therapeut siehst schon, dieser Mensch oder dieser Mann in diesem Fall ist vielleicht ein bisschen übergewichtig. Männer haben ja meistens diese klassische Kanonenkugel vor dem Bauch, die quasi die Lendenwirbelsäule in die Streckung, in die Extension ziehen und das Becken so ein bisschen kippen lassen, und da liegt es nahe, dass der Beckenboden auch ein bisschen unter Zug ist und so. Und wenn man diese Zusammenhänge biomechanisch erläutert, dann kriegt man viele Leute an Bord geholt, und dann fällt es denen häufig auch etwas leichter, über Themen innerhalb des Beckens zu referieren, anstatt dass er jetzt mit Low Back Pain kommt und man hakt dann irgendwie so ein paar Fragen ab und fragt dann sofort, ah, wie sieht's aus mit Pinkeln und mit Erektionsstörungen? Ja, funktioniert alles so, ne? Das ist dann, da fehlt manchmal dann so ein bisschen die Compliance, warum das jetzt gerade abgefragt wird.
Ja, ich bin einmal Zeuge dessen geworden, dass sich zwei Typen gegenüberstand. Ich weiß nicht mehr, ob es irgendwie auf dem Fußballfeld war oder irgendwo, wo der eine auch so eine riesen Kanonenkugel hatte, und dann sagte der andere, hey, was ist denn das, was hast du denn für eine Kiepe da vorne? Und der klopft sich so auf seinen Wanz drauf, alles Samenstränge. Ja, er hat also auch quasi die Brücke geschlagen. Von Bauch, genau. Zu dem Bereich, okay. Aber wiederum verdeckt, übertüncht mit Humor, so ungefähr.
Ja, genau. Samenstränge, ja. Genau. Ja, das männliche Becken ist anatomisch knöchern einfach auch ein bisschen anders geformt als das weibliche. Man sagt, der Mann hat ein herzförmiges Becken, die Frau eher eine runde Öffnung. Durch das weibliche Becken muss klassischerweise ein Kindskopf durchpassen, wenn denn ein Kind im Anmarsch ist. Bei den Männern ist das nicht der Fall, deswegen haben die Männer eher ein schmaler zulaufendes Innenbecken knöchern gesehen. Man könnte jetzt auch das Bild nehmen, man sagt, Männer haben das Herz in der Hose stecken. Vielleicht ist das mal auch auf das knöcherne Becken zu beziehen und nicht nur immer auf die vermeintliche Geilheit. Ansonsten sind wir anatomisch natürlich ein bisschen anders aufgebaut, insofern, als dass wir Jungs anstatt Gebärmutter und Eierstöcken eine Prostata im Becken verortet haben und auch etwas anders aufgebaut von der Makroanatomie als das weibliche Becken im Sinne von, dass es bei den Frauen schon eher hintereinander organisiert ist und bei den Jungs so ein bisschen gestapelt ist in Form von, dass die Blase eher auf der Prostata sitzt und sowohl Blase als auch Prostata eine unmittelbare Bandverbindung zum Beispiel zu Symphyse haben, wohingegen bei der Frau die Blase zwischen Uterus und Symphyse direkt noch verankert ist. So, ja. Dann hinten dran haben wir geschlechtsverbindend das Rektum, Ende des Dickdarms und dann Kreuz- und Steißbein. Ja, unten dran haben die Jungs dann noch Hodensack und Penis. Das hat auch Gründe, warum das nach außen orientiert ist. Das ist unter anderem Thermoregulation und Bildung, Lagerung von Spermien und so weiter und so fort. Da wollen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Interessant finde ich persönlich durch diese Herzform, dass ich das Gefühl habe, das sogenannte Promontorium, also sprich, wenn wir von vorne auf das Kreuzbein gucken, also letzter Lendenwirbelkörper, dann kommt noch eine Bandscheibe, dann kommt das Kreuzbein und wir gucken dann von vorne auf das Kreuzbein raus. Das schiebt sich so ein bisschen weiter für mich häufig festzustellen nach vorne, nach ventral. Und da haben wir relativ viele Strukturen, die spannend für die Versorgung der Beckenorgane sind. Die Blutversorgung hin und zurück, also arterienvenöses System, gerade die sympathische Nervenversorgung über den Hypogastricus inferior, der sitzt relativ tief hinten an der Vorderseite der Lendenwirbelsäule und des Kreuzbeins ran. Und wenn man für ein gutes Milieu, ein gutes Versorgungsmilieu des männlichen Beckens oder der Beckenorgane allgemein sorgen will, muss man eigentlich schon relativ tief graben, um da dran zu kommen. Und das ist dann natürlich bei so einer Kanonenkugel, die man so vorne herträgt, manchmal ein bisschen schwierig. Da muss man kreativ sein. Entweder von hinten durchs Auge oder von der Seite in Seitlage sich versuchen, daran zu orientieren.
Genau, wollte ich gerade sagen, das kann manchmal gehen, ne? Wenn das ganze Gewicht nach vorne gezogen wird, dass man da dann ein Fenster findet.
Oder du stackst quasi die Kanonenkugel, das heißt, du nutzt die Kanonenkugel und versuchst mit der Kanonenkugel alle Strukturen in der Tiefe ein bisschen zu mobilisieren, was natürlich komplett schwierig ist, aber bevor ich gar nicht dran komme, und es gibt wirklich Männer, da hast du das Gefühl, die haben einen verdammten Medizinball verschluckt, weil du kannst diesen Bauch nicht bewegen. Also es ist wirklich zum Teil praller als eine hochschwangere Frau.
Genau.
Und da bleibt dir dann nichts anderes übrig. Also es sei denn, du springst mit dem Ellbogen vom Regal und versuchst da irgendwie durchzukommen.
In der Flying Clothesline.
So.
Ich habe da auch gerade das Bild im Kopf von dem Christella-Handgriff. Das ist, wenn der Geburtsprozess ein bisschen in Stocken gerät und dann drückt man von außen auch wirklich mit dem Unterarm, mit dem Ellbogen halt eben das Baby so raus. Ne? Das ist ein Manöver, was durchaus immer mal wieder angewandt wird, noch höre ich häufiger. Das hatte ich gerade als Bild vor Augen, um die Kanonenkugel zu benutzen, um die Organe so schön zu schmieren, dass das Nierengleitlager, ob es existiert oder nicht, dadurch halt so weich zu kriegen.
Oh Gott, ja, aber das ist Osteopathie, weil dann hast du dich individuell mit den Gegebenheiten des Patienten befasst und das Beste rausgeholt. Was willst du machen? Also das ich erinnere mich an den Fall
tiefe Drainage
von deinem Kumpel, der da gesagt hat, es tut mir leid, sie sind zu fett, ich kann sie nicht behandeln. Kann man natürlich auch agieren und ich verstehe den Frustfaktor und dass man sich irgendwann mal Luft verschaffen muss. Aber das kannst du ja jetzt auch nicht mit jedem Menschen machen, der dir da mit irgendeinem Sonderproblem um die Ecke kommt. Von daher muss man sich mit den Gegebenheiten arrangieren und dann vielleicht vermeintliche Schwächen oder Hindernisse in Stärken umwandeln und damit arbeiten. Ja,
ja, okay.
Was wir beide, glaube ich, immer auch gerne machen, ist tatsächlich von unten ans Becken ranzugehen, also zwischen den beiden Sitzbeinhöckern entlang der Schambeinknochen. Wir hatten schon mal eine Folge über den Alcock'schen Kanal und den Nervus pudendus, der natürlich sowohl für die Beckenbodeninnovation als auch für einige andere innovatorische Themen sehr relevant ist. Ich muss fairerweise sagen, das ist der einzige Beckenschmerz, den ich kennengelernt habe, wenn ich in einem unwarmen Zustand Sport mache und irgendwie einen Ausfallschritt zu weit mache oder sowas, dann habe ich das Gefühl, da irgendwie einen Zug oder eine leichte Zerrung zu haben. Und das dauert ein bisschen, bis ich das wieder beruhigt hatte. Also das klappt dann immer noch mit dem Sport machen, aber ich merke das eine ganze Weile und irgendwann wird es dann warm und weich und dann kann der Pudendus, den ich da vermute, in dem Kanal sich wahrscheinlich ein bisschen besser bewegen. Aber wenn das aus der kalten Hose im wahrsten Sinne des Wortes passiert, dann kann das einfach mechanisch gereizt werden und macht sich dann auch gut und nervig bemerkbar.
Mhm. Mir persönlich gefällt auch der Begriff der Hüftsteifigkeit. Das ist ja auch so ein, den kann man im Wortsinne begreifen oder auch im übertragenen Sinne, gerade bei Männern halt so, sagt man ja auch, Hüftsteifigkeit ist ein bisschen unlockerer Typ so vielleicht. Und ich predige immer gerne die Wichtigkeit der Beweglichkeit der Hüftgelenke, so gerade die Innenrotation, dann eine schöne Symmetrie in der Rotation nach innen und nach außen unheimlich wichtig ist für den Rücken, aber halt eben auch fürs Becken. Ne? Es gibt diverse Verbindungen vom Femur zum Becken, außen, innen, Sacrum, Piriformis, Obturatorius zum Beckenboden, wo wir auch ganz fix dann wieder im kleinen Becken sind. Also das ist halt eben auch eine Sache, die man wirklich berücksichtigen müsste und da steifen Männer halt einfach unheimlich schnell ein, sind grundsätzlich weniger beweglich in der Region und das kann eine schöne Geschichte sein, da zum Beispiel mit so Hüftöffnern zu arbeiten. Da gibt es, im Yoga oder halt ans Yoga angelehnte schöne Übungen, der Frosch, so kenne ich das, glaube ich, dass man einfach sich so ein bisschen in den Boden grätscht rein oder halt so ein bisschen so einen Ausfallschritt macht, so wie wenn man beim Fußball sich die Adduktoren so ein bisschen dehnt. Da kann man zum Beispiel mit arbeiten, ne? Oder Beckenkippung nach vorne, nach hinten, so ein bisschen Swing, Elvis, The Pelvis, so solche Sachen. Lohnt sich durchaus.
Ich lasse die Leute auch einfach stumpf an der Wand stehen, sich festhalten und mit dem Bein hin und her pendeln, wie eine Pendeluhr. Und vorne nehme ich dann gerne immer in die Hüftextension gehen, weil das ja das ist, was dann auch so langsam im Alter zunehmend verkümmert. Da hatte ich heute Morgen auch noch ein, zwei gestandene Männer, die darüber klagten, dass sie beim Laufen nur noch so eine kurze Schrittamplitude haben. Und da spielt das Ganze natürlich auch mit rein. Und das dann erstmal aufzudröseln, was da alles eine Rolle spielen kann, dauert ein bisschen, setzt aber auch meiner Meinung nach wieder ein großes Maß an Compliance frei. Einmal für die Behandlung, die du dann anschließt und zum anderen auch, dass bestimmte Übungen auch nochmal an bestimmten Teilaspekten helfen können und dann die Schrittlänge vielleicht größer wird und man dann wieder die sportliche Leistung abrufen kann, die man sich wünscht oder die Beschwerden kleiner werden. Wenn man immer nur mit dem Damoklesschwert, wenn du das nicht richtig machst, dann gibt's Arthrose und dann kriegst du irgendwann ein neues Gelenk, droht, dann wird der Frust meiner Meinung nach eher immer höher und die Leute verkriechen sich und sind dann auch nicht mehr so offen für Behandlungen. Also nur drohen hat in der Medizin halt, also manchmal hilft es, aber meistens setzt es irgendwelche neuen Traum- und Nadelstiche.
Ja. Das stimmt. Es gibt aus meiner Sicht sehr wenige, die das so brauchen, die so eine direkte Ansprache und so eine Drohgebärde brauchen. Ja. Der Großteil funktioniert halt eher auf eine andere Art und Weise. Es ist schwierig, das kann knifflig sein, die Leute zu motivieren, dass sie selber aktiv werden. Ja, ich fand es ganz interessant, dass du auch nochmal so den Frust angesprochen hast, der damit reinspielt, weil mit diesem Beckenschmerzsyndrom sind halt auch häufig so psychische, emotionale Sachen verbunden. Ganz interessant fand ich einen relativ neuen Artikel im Deutschen Ärzteblatt. Es gibt auch ein Deutsches Ärzteblatt International, was ich überhaupt gar nicht wusste bisher. Und die hatten, ich glaube, im letzten Jahr einen ganz interessanten Artikel dazu veröffentlicht zum Chronic Pelvic Pain Syndrome in Men. Also das liest man häufiger. So dieses chronische Beckenschmerzsyndrom, von dem ich vorhin gesprochen hatte, das ist halt so international, wenn man das so sucht, unter CPPS oder Chronic Primary Pelvic Pain Syndrome bekannt. Eben das, was halt übrig bleibt, bleibt, wenn halt so diese ganzen Krankheiten ausgeschlossen werden konnten, wie Prostata-Probleme, wie ernsthafte Erkrankungen, die in dem Bereich sein können und dann die Leute doof dastehen. Und was darin hervorgehoben wurde in diesem Artikel ist, erstens total unterrepräsentiert, es gibt keine richtige Behandlungsstrategie und dass es sehr verbreitet ist, dass das halt eben mit psychischen Problemen oder emotionalen Problemen halt eben auch einhergeht. Ne? Insbesondere wurde gesagt, Angsterkrankung oder vielleicht auch gar nicht Angsterkrankung, aber so Angstempfindung. In diverser Hinsicht, also so Versagensängste im Bett oder dass das halt immer schlimmer wird und dass da unten irgendwas los ist, eine ernsthafte Erkrankung oder so depressive Manifestation halt irgendwie auch, ne, dass einem die Lebenslust vonstatten geht, verloren geht oder dieses Katastrophisieren halt auch, was wir auch insbesondere vom chronischen Rückenschmerz kennen, dass das halt eben auch mit einer Verschlechterung der Symptomatik einhergeht, wenn ich denke, oh Gott, mein Rücken tut weh, das wird jetzt irgendwie nur noch schlimmer und in einem Jahr sitze ich im Rollstuhl, da muss ich operiert werden, solche Sachen und so fort. Auch das spielt in dieses Syndrom echt stark mit rein. Und betont wurde auch nochmal, dass es eine Dunkelziffer gibt. Die Zahl 2-10% wurde genannt, aber diese Bandbreite, ne, zeigt ja auch schon, dass es halt, naja, ne, das ist halt 2% ist halt irgendwie nur ein kleiner Teil von 10%. Das ist halt einfach ein viel, viel, viel höherer Ansatz. Ne? Also da gibt es mit Sicherheit eine sehr große Dunkelziffer. Eben wegen dieser Probleme, dass es ein Tabuthema ist, dass man damit nicht zum Arzt geht und was auch immer. Ja. Genau.
Ja, und ich kann das aus meiner eigenen dieser Beckenbodenschmerz-Symptomatik, die ich schon ein Leben lang kenne, auch ableiten. Man denkt sich, oder ich denke mir dann auch häufig einfach, ja, ja, wird schon nicht sein und gehe dann darüber weg. Also das passiert halt dann manchmal auch. Ich glaube, dass Männer manchmal etwas unbedarfter mit Schmerz umgehen und Dinge dann auch schneller über Bord werfen und sagen, ja, ja, wird schon werden oder wird schon nicht sein. Manchmal sind wir auch etwas einfach strikt.
Ja, ja. Das ist ein echt schlechter Spruch, den ich immer noch mal wieder höre. Was von alleine kommt, geht auch von alleine. Ja, ne? Und ja. Ne, da habe ich auch Fälle erlebt. Tja, das war dann leider doch Krebs. Sorry, so. Ne? Ja, und, ja, ja. Oh Gott, ja, ja, ein bisschen auch so altes stereotypisches, muss man sagen, dämliches Männerdenken teilweise.
Ja, was seit Generationen auch sozialisiert eingeprägt wurde, Boys Don't Cry und diese ganzen, ja, wir sind jetzt auch in Deutschland durchaus ein kriegserfahrenes Volk, wo es auch immer um Härte und um, wir sprechen nicht über Probleme, sondern wir müssen hier funktionieren für diese oder jene Sache, propagiert wurde. Ich kann mir nur wünschen, dass es die Generation nach uns einfach anders machen und in diesem Kontext offener und sensibler und weicher sind. Und man kann der Gen Z einiges vorwerfen, aber ich glaube, dass die insgesamt schon etwas trainierter sind, sich von diesen klassischen Rollenbildern abzugrenzen, noch stärker als du und ich zum Beispiel. Wir sind ja auch jetzt nicht mehr, bei weitem nicht mehr diese Generation. Aber
denken wir manchmal noch, aber
ja.
Leider also, längst ins
Nietzsche. Genau, wenn wir in so einem Rabbit Hole auf Instagram unterwegs sind, dann fühlen wir uns so, aber da gibt's dann ja auch viele Sachen, wo wir auch nicht mehr mitzureden haben, was auch in Ordnung ist. Ja, ich find's interessant. Ich habe da mal ein Buch drüber gelesen, wie sich das so alles entwickelt hat, mit wer über welche Gefühle zu sprechen hat und wie das aussehen mag. Und ich kann mir nur wünschen, dass auch die äußeren Umstände der Gesellschaft sich immer weiter dahin bewegen, dass wir über unsere eigenen Empfindungen und Bedürfnisse und Wünsche und Ängste und Sorgen und Schmerzen reden können. Und dass wir uns nicht wieder abkehren, so wie es in weiten Teilen der Politik leider aktuell der Fall ist und wieder zu alten patriarchalen und harten Strukturen zurückkehren. Aber das würde jetzt für einen Osteopathie-Podcast vielleicht ein bisschen zu groß werden.
Geht ja doch ein bisschen zu weit, ja, genau. Ja. Ja. In der Recherche habe ich nochmal so zwei Artikel gefunden, beziehungsweise aufgefallen war mir das in der aktuellen DO-Zeitschrift, wo sich jemand konkret diesem Thema gewidmet hat, dem Chronic Pelvic Pain Syndrom. Jaap Schwitters, österreichischer Niederländer, und der hat auch interessanterweise, ich glaube vor einem Jahr auch am International Journal of Osteopathic Medicine auch ein Fallbeispiel dazu publiziert. Lohnt sich durchaus mal durchzulesen, beide hinter einer Paywall, aber viele haben die DO ja auch abonniert. Interessant dabei ist nochmal, dass halt eben auch auf diese Proaktivität hingewiesen wird und halt eben auch, dass es noch mehr gibt in einer Behandlung, in einem Setting, als jetzt das, ich lege jetzt mal Hand am Becken an und ich lege jetzt mal Hand am TLÜ an und so weiter, knackt den ein bisschen durch und dann wird das schon, sondern halt eben sowas wie Aufklärung über Schmerzprozesse oder über Chronifizierungsprozesse oder dass eben, weil die Leute halt Angst haben, da so ein Alarmsystem am Laufen haben, was die Symptome automatisch schon verschlechtert und dass da halt eben wieder auch Selbstmanagement im Vordergrund steht, dass man für das Becken sehr viel selber machen kann mit Bewegungen allgemeiner Natur, aber vielleicht auch lokaler Natur, die Ernährung achten könnte oder mit Atemübungen. Ja, es gibt ja auch sehr viele hervorragende Atemübungen für nicht nur für den Brustkorb, aber auch für den Bauch, für das Becken, was man da auch alles wunderbar mit integrieren kann. Und deswegen, das lohnt sich da mal reinzugucken. Gut recherchiert auch, wie ich finde. Und eine Empfehlung von meiner Seite.
Alright.
Ja. Soweit zu unserem Becken.
Wenn ihr Experten in der Behandlung von Männern seid, meldet euch gerne mal. Würde mich mal interessieren, mit Leuten mich auszutauschen, die da wirklich drinstecken. Und ich weiß, dass es ein, zwei Menschen gibt, die das auch tatsächlich auf ihrer Homepage beschreiben, dass Männergesundheit ihr Steckenpferd ist. Vielleicht können wir da nochmal, sollte euch A, was fehlen oder B, ihr einfach nochmal eine Anekdote zum Besten geben wollen, können wir uns nochmal connecten und dann nehmen wir das gerne nochmal auf. Soweit erstmal von unserer Seite zum männlichen Becken. Alright.
Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige, also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem, da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.
So, kurzes Break haben wir gehabt. Jetzt geht's weiter nach der Pause mal wieder mit ein paar lockeren, flockigen Themen. Und zwar nehmen wir unsere Zunft ja auch nicht immer nur ernst, sondern machen uns ja auch mal so ein bisschen lustig über das, was wir Osteopathen so veranstalten. Man muss ja auch mal zwischendurch locker durch die Hose atmen. Und viele unserer Kolleginnen und Kollegen haben natürlich so klassische Berufsticks entwickelt, die Klaas und ich natürlich nicht innehaben, aber wir verweisen dann nur auf die Menschen in extern und vielleicht entdeckt ihr euch wieder oder eure Kolleginnen, euren Dozenten oder wie auch immer. Auf jeden Fall kommen hier mal ein paar Ideen zu ein paar klassischen osteopathischen Ticks. Klaas, hast du was?
Ein Tick, den ich habe, habe ich schon sehr früh entwickelt.
Den du hast, okay.
Ja, den habe ich auf jeden Fall selber. Okay. Ich möchte alles palpieren. Ich erwische mich irgendwie dabei. Ich kriege ein Baby auf dem Arm gesetzt aus der Bekanntschaft oder Verwandtschaft oder so und gleich wird er irgendwie ein bisschen geguckt. Ist die Hüfte elastisch oder so? Bevor ich irgendwie es besser weiß, was ich da mache, ist das irgendwie so. Oder der Nachbar hat einen neuen Pitbull und der kommt zu mir und ich gucke mir den Brustkorb an, ob alles frei beweglich ist. Oder neulich im Museum beim Brontosaurus erwische ich mich auch, wie ich über die Abgrenzung greife und gucke, ob der einen Atlas hat oder wie das da so alles ist. Das ist ein kleiner Tick. Mensch, Tier, archäologisches Relikt. Ich möchte das gerne anfassen und palpieren und gucken, ob sich da, wie sich das bewegt.
Der kleine Fachidiot. Aber naja, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn du auf einer Party bist und jemand erzählt dir irgendwie von seinem Gebrechen, weil er gerade gehört hat, dass du Osteopath bist und ich laber da nicht viel, ich fasse da meistens hin. Und dann sind die Leute manchmal irritiert, dass man die Leute anfasst, weil das ist für die nochmal eine ganz andere Hemmschwelle. Und für uns Palpationsaffen ist das das Normalste der Welt. Wir hören mit unseren Fingern.
Genau. Wie du schon so gesagt hast, für in einigen Settings hört die Kommunikation dann sofort auf. In anderen Settings geht die Kommunikation erst richtig los, wenn angefasst wird.
True that, true that. Ein weiterer klassischer Tick, den Osteopathen haben, wo ich mich auch manchmal und auch im zunehmenden Berufsalltag erwische. Menschen kommen mit einem Schmerzgebiet zu uns und wir fassen dieses Schmerzgebiet überhaupt nicht mehr an, weil wir aufgrund von Ketten und Ideen und anderen klassischen Funktionseinheiten sofort auf ein anderes Pferd springen und gar nicht mehr lokal arbeiten.
Das stimmt. Haben wir schon häufiger thematisiert. Bevor man von einem Zug abspringt, muss man erstmal aufgesprungen sein, heißt es ja eigentlich. Und das ist so. Ich selber habe das abgelegt, aber ich erlebe das halt immer wieder, dass es durchaus auch so ist, dass es quasi verpönt ist oder ein Kunstfehler ist, auch da zu gucken, wo überhaupt der Schmerz oder das Symptom auch sitzt.
Ist es so, ja? Richtig. Es war, glaube ich, mal irgendwann auch Durchfallgrund in irgendwelchen osteopathischen Prüfungen, wenn man nicht einmal wenigstens an dem Schmerzgebiet wirklich auch war, um sich ein Bild zu verschaffen. Aber ja, bei den großen Meistern wahrscheinlich, die fassen an den Kopf und behandeln die Blasenschwäche, ja.
Ja, so ungefähr. Ein bisschen ein Tick ist das definitiv, gerade wenn man uns Osteopathen vergleicht mit anderen aus der Branche, so, ne, Physios, Ärzte und so weiter, die sind ja dann doch grundsätzlich eher so symptomorientierter. Passend so ein bisschen dazu, wie ich finde, ist auch bei einigen sehr ausgeprägt, dass alle Gewebe super empfindlich sein sollten und so. Wenn wir ja halt so mit unseren Samtpfoten arbeiten und ja denken, wir können halt Schädelknochen bewegen mit so 2 Gramm, 10 Gramm Druck, dann stellt man sich durchaus auch die Frage, was passiert, wenn man da mit voll Karacho dann Boxhandschuh gegen gepfeffert bekommt? Und das habe ich ja manchmal auch erlebt, wenn ich mich so mit jemandem unterhalte, Osteopathie und so, irgendwie Sport, ich gehe irgendwie andauernd zum Boxen und so weiter. Das darfst du nicht! Und so, ja klar, kann das halt auch Probleme nach sich, gab auch schon mal einen gebrochenen Knochen oder irgendwie auch schon mal Trommelfell und so durch. Aber dass das halt alles so super empfindlich ist und man irgendwie den Kopf gar nicht anfassen darf, dass man noch nicht mal einen Hut irgendwie tragen darf oder so, weil das halt irgendwie da den Rhythmus stört. Oder halt in anderen Regionen, ne? Wenn der Mensch wirklich so empfindlich wäre, wie das manchmal postuliert wird, dann wären wir auch schon längst ausgestorben.
Yes.
Das
muss man ja auch sagen. Yes. True, true, true. Genauso ein Tick in der Osteopathie ist es, wie wir in der letzten Folge schon besprochen haben, einfach random aus völliger Überzeugung funktionelle Ketten durch den Körper zu ziehen und das als Beweis dafür zu nehmen, dass X und Y auf jeden Fall das Problem darstellt. Also anatomischer Possibilismus ist auf jeden Fall ein Ding, bei dem ich mich auch immer mal wieder erwische. Und das ist ja auch wirklich, wie heißt dieses Disney-Ding noch, der Zauberlehrling. Also du kriegst als Osteopath dann die Möglichkeit, die irgendwelche Koffer zu schnappen und zu sagen, ja, ihre Schulterschmerzen kommen jetzt aufgrund der Blinddarmnarbe. Und dann ziehst du mal eben lockerflockig eine Verbindung anatomisch zu der Schulter und der Patient ist völlig von den Socken und sagt, ja, die Blinddarmnarbe macht mir auch bei jedem dritten Sonntag im Monat und Halbmond immer Probleme. Das wird bestimmt stimmen. Und das ist auf jeden Fall was wir sehr gut können. Ein Tick.
Mhm, definitiv. Ein Tick, den ich auch immer mal wieder sehe, ist, dass wir halt Körper anders beurteilen als so der Durchschnittsmensch. Dass es durchaus verbreitet ist, wenn man jetzt, sag ich mal so, jemanden betrachtet und man findet den vielleicht attraktiv oder halt eben auch nicht attraktiv, dass ich mich immer wieder dabei ertappt habe, dass ich da halt irgendwie dann anders denke. Eine Sache, wo das besonders auffällig war, ist schon recht lange her, als ich gerade so angefangen hatte mit dem ganzen Thema und voll so ein Anatomie-Fan war und mich damit voll beschäftigt habe. Und da saß ich mit so ein paar Leuten damals zusammen und es war im Sommer, es war heiß und da war so ein Opa, Nachbar, der hat halt oben ohne Rasen gemäht und das war so ein dürrer alter Opa. Und mit so dünner Haut, dass man jeden Muskel da durchgesehen hat. Ne? Und ich saß da so voll fasziniert. Alter, wie geil ist das? Guck dir den Opa da an. Und hier da, der Muskel da und so. Und die Leute haben echt im Kopf geschüttelt. Und sie dachten, jetzt ist er da übergeschnappt. Und halt eben auch so, wenn man sagt, ja, guck mal hier, diejenige sieht die nicht gut aus und so. Und du denkst dann halt, Schulterhochstand links, Hüften sind nach innen gedreht und so. Ja, ich weiß nicht so recht, schon wieder mit einem anderen Blickwinkel da so drüber auch. Absolut. Und was manchmal damit einhergeht, ist halt auch, dass man ja jeden Tag mit knapp bekleideten Menschen konfrontiert ist, mit alten Opas, alten Omas, mit kleinen Babys, mit jungen Männern, Jungfrauen und so weiter. Das ist halt für uns dann was anderes als für Leute, die halt irgendwie da grundsätzlich einen eher steiferen, stocksteiferen Beruf haben und nicht mit Leute nicht anfassen, ja, ständig mit zu tun haben.
Absolut. So,
da sind wir auf eine Art und Weise abgehärtet, könnte man sagen.
Absolut. Ja. Ich lasse es mir auch nie nehmen, irgendwelche Jogger zu beobachten und den Laufstil auseinanderzunehmen und erkläre dann den Menschen, die mit mir unterwegs sind, immer, wo es gerade dran hapert und welche Prothesen dann in Zukunft nötig sein werden. Und dann kriege ich hin und wieder auch mal einen zwischen die Hörner, dass ich mich gefälligst zurückhalten soll.
Ja, das ist übergriffig.
Ja. Weiteren Tick, den wir Osteopathen haben, ist, finde ich, dass wir von den Techniken her so rhythmische Pumptechniken machen. Also das habe ich vorher in keinen anderen Behandlungsformen so kennengelernt, dass man sich irgendwo drauf setzt und jetzt eine 2-3 Minuten immer rhythmisch die gleiche Bewegung macht. Also ähnlich wie eine Herzrhythmusmassage. Da gibt es vielleicht noch eine Pumptechnik und vielleicht im weitesten Sinne noch in der Physiotherapie bei der Lymphdrainage. Aber das ist jetzt ja auch keine klassische Pumpbewegung. Also als ich das erste Mal die Leberpumpe hatte und danach als Schüler erstmal sofort pauschal bei jedem Menschen gepumpt habe und hier gepumpt habe und die Milz gepumpt habe und den Thorax gepumpt habe, um den Lymphfluss anzuregen, da muss ich sagen, ist so ein kleiner Tick entstanden und irgendwie ist das ein Versuch quasi, sowas wie eine Massagegun zu imitieren und einen bestimmten Impuls in den Körper reinzugeben, den manche mehr und manche weniger verinnerlicht haben. Ja.
Ja, das stimmt. Das ist durchaus auch eine Eigenart, wie ich finde. Okay. Hast du noch weitere Macken?
Ja, es gibt noch ein paar, aber die fügen wir nochmal an anderer Stelle ein.
Richtig,
aber
haben wir mal.
Wir haben auch ein paar Macken und zwar haben wir eine Playlist und haben einen speziellen Musikgeschmack, der manchen Menschen gefällt und anderen Leuten nicht gefällt. Und genau das bekräftigen wir in beide Richtungen heute wieder und packen was auf unsere Musikantenknochen-Playlist zu finden auf Spotify. Und ich fange mal an mit zwei Songs, die ich heute draufpacke. Wir hatten heute das Thema Männergesundheit und Becken und Pelvic Pain und Schmerz. Und beim Thema Schmerzen gibt es einen Track, der sich mit einem Schmerzmittel beschäftigt. Novocaine und die Band The Eels hat Novocaine For the Soul als einen ihrer Top-Hits und den packe ich auf die Playlist. Und wenn die Schmerzen dann durch den Painkiller getilgt sind, klappt es vielleicht auch wieder mit der Zweisamkeit unter der Bettdecke. Mm. Und dafür gibt's einen coolen Track von dem Gitarristen.
Barry White.
Genau, gibt's viele gute Tracks, aber von dem Gitarristen der Red Hot Chili Peppers, John Frusciante, hatte ich neulich schon mal drauf. Und zwar Before the Beginning finde ich einen sehr groovigen, rhythmischen und stimmungsvollen Track. Und das sind meine beiden Songs für die Playlist heute.
Okay, experimentiert mal damit rum, mit Hörerinnen und Hörer, und dann gucken wir, ob es bald Knochenjob-Babys da draußen gibt. Ja. Du hattest das Thema Kronjuwelen vorhin angesprochen und da ist mein Gedanke auf den Song Royals von Lord gekommen. Auf die, ein Song, das war so ein One-Hit-Wonder, der sehr populär war und den ich sehr cool finde. Der kommt mit auf die Playlist. Und dann beim Scrollen durch meine alten Playlists ist mir der Song Dick Hang Low von Afro Man.
Scheiße. Jetzt müsste wieder so ein explicit Zeichen.
Ja, ich weiß es auch nicht. Das ist eigentlich auch, auf der Playlist ist das eine oder andere, was schon ziemlich explizit ist. In
ist ja
diverse Richtung, muss
ist
man
ja
sagen.
Deutschsprachiger. Ja, okay. Podcast, dann werden vielleicht die englischen Fachbegriffe nicht so, ja.
Ja, verstehen manche nicht.
Genau,
ja.
Also, wer es nicht verstanden hat, findet das auf der Playlist und that's that.
Und beim Thema Spotify möchte ich nochmal darauf hinweisen, Stand heute haben wir 234 nicht gekaufte Bewertungen, das möchte ich auch nochmal betonen. Man hat manchmal den Eindruck, oder es gibt so ein paar Sachen, wo recht deutlich wird, dass halt, wenn ein Podcast frisch erscheint und auf einmal schon irgendwie 100 Bewertungen da sind, dass das vielleicht nicht ganz so koscher ist. Ihr macht uns eine Freude, wenn ihr uns dort bewertet, gerne mit 5 Sternen und wenn ihr uns abonniert. Das soll auch bei der Reichweite helfen und dass halt noch mehr Leute dazu kommen, in den Genuss unseres Osteopathie-Podcasts zu kommen. Und da freuen wir uns auf jeden Fall drüber.
True that.
Abschließend gibt es eine Kette für Dennis.
Ah, the Ketten Game.
Mach hier mal eine Kette fertig und wir machen es dir mal heute einfach. Ich sage jetzt mal so Schulter. Über welchen Weg kann es von der Schulter zu Kopfschmerzen kommen?
Mhm. Schulter, Kopfschmerz. Also, was mir so einfällt, sind erstmal ganz lokale Dinge wie Triggerpunkte im Trapezmuskel. Der Kapuzenmuskel hinten am Schädel angedockt und zieht über die Schultern zum Schulterdach nach hinten. Da kann man mit Sicherheit einen Punkt finden. Dann gibt es im FDM den SCHTP, supraklavikulärer hernierter Triggerpunkt. Und das sind so Schmerzpunkte, die etwas vor dem Trapez zu finden sind, in dieser Grube zwischen dem Schlüsselbein und dem Trapezmuskel. Und wenn man da die richtigen Punkte trifft und vielleicht so ein bisschen mit der anderen Hand den Schädel bewegt, berichten die Patienten häufig, boah, mir zieht es richtig in den Kopf und ich habe jetzt genau den Kopfschmerz, den ich manchmal bei meiner Büroarbeit getriggert bekomme. Und ich frage mich immer, über welche Nervenäste das getriggert wird und glaube tatsächlich, wenn wir uns jetzt quasi den Mensch als einmal überzogene Tischdecke vorstellen und du hast einen Knoten in dieser Tischdecke an diesem SCHTP, an dieser Stelle, die ich gerade genannt habe, und du bewegst den Kopf weg davon, dann gibt es Zug auf der ganzen Tischdecke und dann werden alle darunter liegenden Nerven auch mechanisch ein bisschen beeinflusst und gerade so dieser Schläfenbereich, das könnte so ein bisschen Auriculotemporalis heißt der, glaube ich, sein, so ein paar Ausläufer, so feinste Verästelungen, die dann über die Fascia superficialis oder welche faszialen Verbindungen da auch immer dann zum Tragen kommen. an den Start kommen. Und ansonsten hast du noch solche Sachen wie Omohyoideus, die dann von der Schulter zum Hyoid gehen und dann von Hyoid zum Kiefergelenk. Und dann bist du auch schnell wieder am Kopf und hast auch wieder Schädelschmerzen. Also verschiedene Bahnen, aber das erstmal so als Abschluss für heute meine Kette.
Ist abgestempelt, ist genehmigt. Hast dich so ein bisschen zurückgehalten, hast es recht real gehalten mit dem anatomischen Possibilismus.
Ja, so ja, können wir weitermachen. Ja, genau. So können wir der eingehen. Weg war nicht so weit, von daher genau. Können sich die Biomechaniker da diese Woche vielleicht mal mit anfreunden.
Genau, da haben wir einen schönen Konsens gefunden. Alle sind happy.
Alright, klasse. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, beziehungsweise haben wir immer mal wieder zwischendurch kleine Patientenanekdoten. Ja, ja, und Überraschungen mit am Start. Und ihr hört uns so häufig ihr wollt und wiederholt die Folgen und lasst es einfach laufen, wenn ihr einkaufen geht. Ist alles gut. Wir freuen uns über jede Minute, die ihr uns abspielt.
Bis zum nächsten Mal im Knochenjob-Podcast.
Thank you.